Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
Herzlich willkommen und guten Morgen. Natürlich auch unserem Gast. Im Gespräch ist heute Engelbert Lütke-Dahldrop, Geschäftsführer der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH und damit Chef der Flughäfen Tegel und Schönefeld und Bauherr von Berlins wahrscheinlich berühmtester Großbaustelle des Hauptstadtflughafens BER. Wir werden also nicht zuletzt über Flughäfen im Allgemeinen und über den BER im Speziellen reden. Reinhard May hat vor 45 Jahren ein Lied veröffentlicht, was da hieß: Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Halten Sie es mit Reinhard May, wenn Sie fliegen, fühlen Sie sich frei und sorgenlos?
Ja, Fliegen war, wie ich ein junger Mann war, sicher noch was sehr Besonderes. Ich kann mich erinnern, dass meine ersten Flüge ja so Ansatzpunkte für kleine Weltreisen waren. Ich bin mal als Student in Afrika gewesen und dann am Ende meiner Studienzeit auch in Indien und in Südostasien. Also da war Fliegen wirklich ein Traumerlebnis. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich von Kathmandu nach Bangkok geflogen bin und wir uns dann lange überlegt haben, wo wir denn sitzen müssen im Flugzeug, damit wir auch den Blick auf den Mount Everest haben. Ist uns dann auch gelungen. Ist ja auch nicht so schwer, muss halt links sitzen, wenn man nach Osten fliegt. Also Fliegen war schon früher als ein Traumerlebnis für viele Menschen meiner Generation. Es ist natürlich heute sehr stark Alltag geworden. Und die besondere Romantik des Flugreisens, auch das Exklusive des Flugreisens, das ist heute, glaube ich, nicht mehr das, was das Fliegen heute in unserer Gesellschaft prägt.
Reinhard May hat einen Flugschein irgendwann selbst gemacht. Das hat sie aber nicht gereizt, mal selbst zum Steuerknüppel, sagt man das überhaupt, beim Flugzeug
ja,
zu greifen?
Also ich bin dann ja vor 2,5 Jahren Chef der Berliner Flughäfen geworden, Vorsitzender der Geschäftsführung. Und da habe ich mal kurz mit dem Gedanken geliebäugelt. Aber es ist völlig unrealistisch, weil mir die Zeit dazu fehlt. Es ist erstens eine anstrengende Ausbildung. Sie müssen sehr viel auswendig lernen, was in meinem Lebensalter auch nicht mehr so ganz leicht fällt. Und Sie müssen auch die Zeit haben, wirklich Ihre Flugstunden zu machen. Aber ich habe einige Kollegen im Flughafen, die das schaffen und auch jetzt aktuell Flugscheine machen. Also man merkt schon, der Beruf, der Umgang im Alltag mit dem Fluggeschäft hat auch eine gewisse Inspiration für das Private.
Wir werden in der kommenden Stunde mit Engelbert Lütke-Dahldrop über seine Aufgaben, Sorgen und Nöte als Berlins Flughafenchef reden. Vielleicht der schwierigste Job überhaupt in der Republik, sagen manche. Aber wir reden auch über Stadtplanung, gutes Wohnen und sein Berufsleben vor, neben und nach dem als BER-Chef. Als ich mich vorbereitet habe auf dieses Gespräch, fand ich verschiedene Lütke-Dahldrops im Netz. Manchmal mit Bindestich, manchmal ohne. Sind das verschiedene Zweige einer großen Familie oder wie ist das?
Nein, das ist, glaube ich, immer das Gleiche. Das liegt wohl daran, dass wie wir Kinder geboren sind, das Standesamt einen Fehler gemacht hat.
Also, heißt Ihr Bruder mit oder ohne?
Nein, wir haben alle einen Bindestrich verpasst bekommen, mein Bruder, meine beiden Schwestern. Aber richtigerweise, mein Vater schrieb sich ohne Bindestrich und der Familienname, der, glaube ich, aufs 16. Jahrhundert zurückgeht, ist ein Name, der sich ohne Bindestrich schreibt, weil er ein zusammengesetzter Name ist. Es kommt nämlich daher, dass Dahldrop eigentlich eine Ortsbezeichnung ist.
Wo in Deutschland?
Das ist aus dem Münsterland, im westlichen Münsterland, in der Nähe von Dülmen. Das ist diese Stadt mit den Wildpferden, das hat vielleicht der ein oder andere schon gehört. Und dort ist sozusagen ein Bauernhof im 16. Jahrhundert geteilt worden und der eine wurde der große Dahldrop und der andere wurde der Lütke. Lütke heißt der Klein und das ist ein Doppelname ohne Bindestrich. Und das ist dann irgendwann mal beim Standesamt verloren gegangen. Jetzt haben einige meiner Verwandten angefangen, wieder den Namen sozusagen traditionell zu schreiben. Und ich schreibe mich eigentlich auch ohne Bindestrich.
Sind Sie eine große Familie, so eine Art Familienclan? Ist Familienzusammenhalt für Sie was Wichtiges? Oder sind Sie eher der Typ, der sich Wahlverwandtschaften sucht, also wo letztendlich Freundschaften, selbst ausgewählte Beziehungen eine größere Rolle spielen?
Ich glaube, es spielt bei mir beides eine große Rolle, weil Familie war traditionell in unserer Familie immer wichtig. Also ich weiß noch, meine Eltern haben sich immer mit ihren Geschwistern, die hatten viele Geschwister, meine Mutter war aus einem Hause mit 12 Geschwistern, der Vater 7. Also es gab immer diese Geschwistertreffen in unserer Kindheit, das war so immer ein Erlebnis. Dann kamen auch viele Cousins und Cousinen zusammen. Und insofern war Familie immer ein Thema, was eine erhebliche Rolle gespielt hat und spielt auch heute noch eine große Rolle. Also man trifft sich, obwohl man in der Welt verstreut lebt. Eine Schwester wohnt in London, andere Teile der Familie in Nordrhein-Westfalen. Aber wir haben uns schon immer bemüht, eng zusammen zu bleiben. Und natürlich entstehen dann im Leben auch andere Freundschaften. Und das ist sozusagen beides, was wichtig ist.
Das Thema Flughäfen und auch der BER selbst hat Sie schon beschäftigt, bevor Sie diese aktuelle Aufgabe jetzt vor 2,5 Jahren übernommen haben. Unter anderem als Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium von 2006, 2009, also sozusagen der Anfangsphase vom BER. Dann waren Sie auch Staatssekretär von 2014 bis 2017 mit Zuständigkeit Flughafenpolitik in Berlin. Sie haben also eigentlich wirklich wissen können, auf was Sie sich da einlassen. Ist es der schwierigste Job der Republik, wie manche sagen?
Das weiß ich nicht. Er ist sicher schwierig, weil wir ein sehr schwieriges Bauprojekt zu bewältigen haben, was seit 2012 ein öffentliches Ärgernis ist. Das heißt, wir haben sehr viele Medienberichterstattung, wir haben eine extrem hohe öffentliche Aufmerksamkeit. Wir sind eigentlich ja ein mittelständisches Unternehmen. Dieses Unternehmen setzt im Jahr etwa 500 Millionen Euro um. Wir haben eine Aufmerksamkeit wie ein DAX-Konzern. Das heißt, da gibt es sozusagen durch dieses Bauprojekt, durch die Havarie im Jahr 2012, durch die Baukatastrophe, ein ganz besonders öffentliches Interesse. Und das macht den Job natürlich auch nicht leicht. Wir haben dann eine Eigentümerstruktur, die auch ungewöhnlich ist. 3 öffentliche Eigentümer, die beiden Bundesländer und der Bund. Und wir haben daneben etwas zu leisten, was häufig in die Vergessenheit gerät, was aber ganz wichtig ist. Wir haben 2 bestehende Flughäfen, die haben im letzten Jahr 35 Millionen Gäste transportiert. Und wir sind in Deutschland der Flughafen mit den meisten Incoming und Outgoing Passagieren. Das heißt, wir sind der Flughafen, wo die meisten Menschen ein- und aussteigen. Zwar wird in Frankfurt und München öfter umgestiegen, aber in die Region hinein kommen Berlin am meisten Menschen in Deutschland.
Sie werden sicherlich einfach auch dadurch, dass Sie so im Mittelpunkt immer wieder stehen oder die Gesellschaft viel Spott ernten. Ich habe bei der Bewegung Friday for Future zum Beispiel den Spruch gelesen auf einem Banner, macht's wie der BER, boykottiert das Fliegen. Wie geht man damit um? Also das geht doch irgendwie auch an die Nieren oder unter die Haut oder wo das bei Ihnen hingeht.
Ja, ich bin relativ gelassen, muss ich sagen. Das ist ein bisschen mein Naturell. Und zum Zweiten habe ich natürlich durch mittlerweile über 20-jährige Erfahrung im politischen, im öffentlichen Geschäft einfach auch eine gewisse Ruhe entwickelt, mit den Themen umzugehen. Und ich glaube auch, die Aufgabe, dieses Unternehmen zu führen, ist eine Aufgabe in dieser schwierigen Situation des Unternehmens, wo die Baustelle fertig gebaut werden muss, wo man eine große Menge Passagiere mit einer alten Infrastruktur halbwegs vernünftig bewältigen muss. Das können Sie nicht machen, wenn Sie 25 oder 40 sind. Dazu brauchen Sie eine gewisse Lebenserfahrung und eine gewisse Ruhe, mit den Problemen vernünftig umzugehen. Und insofern war für mich, wie ich dann gefragt worden bin vor 2,5 Jahren, ob ich mir das vorstellen kann, diese Aufgabe zu übernehmen, schon klar, dass ich jemand bin mit der Erfahrung, die ich mitbringe, der das vielleicht auch bewältigen kann.
Und einer ziemlich dicken Haut.
Ja, man braucht ein dickes Fell.
2819 Tage ist es her, seit der BER eigentlich hätte eröffnet werden sollen, am 3. Juni 2012. Das war schon mal verschoben, eigentlich sollte es noch früher sein. Und seitdem fällt die unfassbare Summe von 1 Million Euro täglich, jedenfalls ist das die Summe, die ich gelesen habe, an, um irgendwie den Betrieb am Laufen zu halten, um überhaupt sozusagen eine Art Niveau zu halten, hinter das man nicht zurückfahren kann. Was macht man mit dieser Million? Was passiert damit?
Wir haben im Grunde 2 Themen. Auf der einen Seite, das ist der kleinere Teil des Aufwandes, der wird benötigt, um die Baustelle fertig zu machen, sie von den Prüfern abgenommen zu bekommen und in Betrieb zu nehmen. Damit sind wir jetzt sehr weit vorangeschritten. Das hat aber sehr viel Aufwand erfordert. Wir haben zum Beispiel in die Haustechnik des Gebäudes, also in die technische Gebäudeausrüstung, Lüftung, Entrauchung und viele andere Dinge, haben wir mehr Geld nach 2012 investieren müssen, um die Probleme zu beseitigen, die es immer noch gab, als man vor der vermeintlichen Eröffnung in 2012 investiert. Das heißt, eine Menge Geld musste nachinvestiert werden, um die Brandmeldeanlage, die Entrauchungsanlagen, die Sprinkleranlagen so herzurichten, damit sie tatsächlich genehmigungsfähig sind und auch von den Sachverständigen abgenommen werden.
Und das ist in der Million schon drin?
Das ist in der Million drin. Das ist vielleicht 20-30% dieser Million. Der andere Teil ist eher eine fiktive Kostenposition, weil wir seit 2012 ja mit dem BR eigentlich Geld verdienen wollen. Und die entgangenen Einnahmen seit 2012 sind der größere Teil der Verluste. Sie müssen sich ja vorstellen, dieser Flughafen ist nicht nur von öffentlichem Geld finanziert, sondern wir haben 3,5 Milliarden Kredite aufgenommen und die Kredite müssen bereits zurückgezahlt werden, obwohl wir mit dem Flughafen kein Geld verdienen. Das heißt, der Einnahmeverlust, der sich am Ende über 8 Jahre hinstrecken wird, wo 8 Jahre eine Infrastruktur da steht, viel Geld gekostet hat und kein Geld verdient, das ist das eigentliche ökonomische Problem dieses Unternehmens. Und deshalb haben wir auch die Hilfe des Steuerzahlers gebraucht, sonst wäre dieses Unternehmen nicht lebensfähig gewesen. Denn wir müssen Kredite bezahlen und wir müssen die Baustelle zu Ende führen, den Baubetrieb unterhalten. Wir sind damit jetzt fast fertig, aber es war ein sehr mühsamer und auch sehr steiniger Weg.
Gast bei Deutschlandfunk Kultur ist Engelbert Lüttke-Dahldrupp, Vorsitzender der Geschäftsführung von Berlins Flughäfen, darunter eben auch vom notorischen Hauptstadtflughafen BER, der einfach nicht fertig werden will. Beim ersten offiziellen Spatenstich 2006 ging man von 2011 als Eröffnungsdatum auf, dann wurde es 3. Juni 2012. Wenige Wochen vorher abgesagt. Ich hatte ein Ticket, muss ich dazu sagen. Vielleicht hätte ich es aufheben sollen.
Ja, viele haben sowas gehabt, ja.
Dann eben immer wieder technische Probleme, immer wieder verschoben. Ich glaube, ein 50 Dutzend Mal mittlerweile. Wo sind wir denn jetzt aktuell?
Ja, aktuell sind wir da, dass wir im Oktober 2020 den Flughafen eröffnen werden. Wir sind uns da auch ziemlich sicher. Wir haben das in den letzten 2 Jahren sehr, sehr sorgfältig vorbereitet und wir haben den Eröffnungstermin auch erst vor 1,5 Jahren bekannt gegeben, nachdem wir wesentliche Teile der Prüfprozesse im Terminal einmal durchlaufen hatten und uns sehr genau wussten, nicht nur was uns die Firmen zum Zustand des Gebäudes sagen oder die Überwachungskräfte, die wir als Dienstleister beschäftigen, sondern auch die finalen Prüfer des TÜVs Rheinland und anderer externer Experten. Und wir haben uns das viel Mühe gegeben, diesen Termin so zu definieren, damit wir ihn noch einhalten können. Wir haben damals auch Reservepositionen eingeplant und heute, 1,5 Jahre später, 16 Monate vor der Eröffnung, liegen wir in dem Fahrplan, in dem Korridor, wo wir liegen wollten. Insofern sind wir in dieser Frage zuversichtlich.
Wie viele Teile Ihres Vermögens, falls es vorhanden ist, würden Sie darauf wetten?
Es ist kein Thema von Lotterie. Es ist eine sehr ernsthafte Schwierigkeit, so eine Baustelle zu Ende zu bringen. Man hat sicher auch eine Menge Fehler gemacht im Vorfeld. Und ich habe jetzt die Aufgabe, so seriös und so ernsthaft, wie es möglich ist, dieses Projekt zu einem Ende zu bringen.
Es ist ja wirklich unglaublich viel aufgekommen in den Jahren, auch schon unter Ihren Vorgängern. Was ist da wirklich an Missmanagement, an Baufehlern, an Planungsfehlern, an politischen Fehlern auch gegeben hat. Und es gab immer mal wieder so die Überlegung, komm zurück auf los. Lass uns das Ding einfach abreißen und wir fangen nochmal vernünftig von vorne an. Viel teurer als die fast 2-stellige Milliardensumme, die es jetzt wohl im Endeffekt kosten wird, kann es auch nicht mehr werden.
Ich glaube, da muss man die Fakten noch ein bisschen zurechtrücken. Das Projekt, wir haben es gerade nochmal final kalkuliert, wird am Ende der eigentliche Bau des BRs inklusive Start- und Landebahnen, die seit Jahren fertig sind, der gesamten Erschließung, 39 Funktionsgebäude, die alle schon jahrelang fertig sind. Das Gesamtprojekt kostet etwa 4,8 Milliarden Euro. Hinzu kommen etwa fast 800 Millionen für den Schallschutz und noch einige weitere Kosten, die aus der Finanzierung resultieren. Es macht überhaupt keinen Sinn, komplett neu anzufangen. Man hätte sicher nach 2012 manches vernünftiger machen können, wenn man die Dimension der Probleme damals schon vollumfänglich erkannt hätte.
Haben Sie auch nicht, obwohl Sie ja eben als Staatssekretär immer auch Einblicke hatten.
Ich habe vielleicht das Glück, dass ich in der kritischen Zeit nie dabei war. Ich war bis 2009 dabei, da lief die Baustelle noch ordentlich und habe dann 2015, nachdem 3 Jahre Katastrophe hinter dem BER lang, wieder angefangen als Aufsichtsrat. Das heißt, die 5 entscheidenden Jahre war ich nicht dabei. Jedenfalls hat man anfänglich nach der gescheiterten Eröffnung 2012 viel zu optimistisch auf die Lösung geschaut, hat die Probleme nicht wirklich durchdrungen. Es lag sicher zum Teil auch daran, dass in der Management-Ebene des Flughafens nicht genug Bausachverstand vorhanden war. Und wenn man heute sieht, ich habe heute immer noch 60, 70 Bauexperten, die damit beschäftigt sind, die letzten Arbeiten final fertigzustellen. Und in der Hauptbauphase hatte das Unternehmen wesentlich weniger Bauexpertise an Bord. Das heißt, es war für dieses große Projekt nicht entsprechend aufgestellt. Die Architekten hatten ab 2010, was die technische Gebäudeplanung betraf, nicht den kompletten Überblick. Es gab viele Widersprüche und es gab 2012 nicht die erforderlichen Baugenehmigungen, um dieses Projekt wirklich ans Netz bringen zu können. Wir haben erst 2016, 2017 die finalen Baugenehmigungen bekommen und wissen jetzt dezidiert und ganz genau, wie das Gebäude in jedem Detail fertiggestellt werden muss. Also ein Prozess, der viele Probleme gehabt hat. Auch sicher manche Fehleinschätzungen zugrunde liegen, ist aber ein ganzes Bündel von Ursachen und ist deshalb relativ schwierig, das sozusagen auf einen Punkt zu fokussieren.
Sie sind der Vierte, der sich an dieser Aufgabe versucht. Die anderen waren ja auch keine Anfänger, ein Hartmut Meldorn beispielsweise. Was machen Sie anders als die?
Also es ist ja eine Aufgabe, die auf der einen Seite eine starke technische Komponente hat. Sie müssen dieses Bauprojekt so organisieren, das Team so aufstellen, so unterstützen, damit es möglichst effizient zu Ende geführt werden kann. Sie haben auf der anderen Seite eine Eigentümerstruktur mit unterschiedlichen Gesellschaftern, mit denen Sie vernünftig umgehen müssen. Und dieses Zusammenspiel ist sicherlich ein Thema gewesen, was meinen Vorgängern nicht immer gelungen ist.
Sie haben einen Spitznamen, der heißt Drängelbert, eine zarte Ableitung von Engelbert, so ist Ihr Vorname. Trifft der das im Kern? Entspricht das so ein bisschen dem Typ Chef, der Sie sind? Ein Drängler?
Ja, eine gewisse Ungeduld muss ich mir wohl zurechnen lassen. Ich will das Ding fertig machen, bin deshalb auch angetreten, bringe dafür einiges mit an Erfahrungswissen, was mich, glaube ich, in die Lage versetzt, das Thema auch voranzutreiben. Aber klar, wenn Sie so ein Projekt zu Ende bringen müssen, müssen Sie versuchen, alle zu unterstützen, auch zu animieren, die Leistung zu bringen, die nötig ist. Und es war eine große Herausforderung, auch ein Bauteam zu unterstützen, zusammenzuschweißen, auch ein Stück neu zu formen, damit wir eine effektiv arbeitende Mannschaft haben, die an das Projekt glaubt und es auch zu Ende bringen wird. Und wenn ich mir in die Gesichter heute schaue und vor einem Jahr das vergleiche, sind wir heute deutlich optimistischer, weil wir wirklich vorangekommen sind. Und insofern ist dieser Teamspirit wichtig, und auch natürlich das Unterstützen derjenigen, die die Leistung erbringen müssen.
Ein Tag im Leben von. Wie sieht ein ganz normaler Arbeitstag von Engelbert Lüdke-Dahldrupp aus?
Also unspektakulär. Also wie jeder fahre ich morgens ins Büro. Ich habe das Privileg, dass mich jemand ins Büro fährt, was mich sehr unterstützt, weil bei manchen langen Arbeitstagen man dankbar ist, wenn man nicht jede Dienstfahrt noch selber machen muss. Das ist wichtig für mich, damit der Arbeitstag funktioniert. Dann habe ich ein gutes Sekretariat, was mich unterstützt, was auch sehr wichtig ist. Eine Reihe sehr wichtiger Mitarbeiter in meinem persönlichen Umfeld. Und dann ist der Tag geprägt von Besprechungen, Terminen, manchmal Baustellenbegehungen, Baustellenbesichtigungen, häufig parlamentarischen Aktivitäten, indem ich den Ausschüssen des Parlaments über den BR berichte. Manchmal Abendveranstaltungen, wo ich auch die Öffentlichkeit in Veranstaltungen, zum Beispiel bei der IAK, berichte, wo wir stehen, was wir uns vorgenommen haben in der Langstreckenentwicklung beispielsweise in Berlin. Also ein vielfältiger Arbeitstag, der mit vielen Gesprächen und vielen Terminen verbunden ist.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Engelbert Lüdke-Dahldrupp, Chef der Flughäfen in Plural, Schönefeld, Berlin, Brandenburg und Tegel. Sie sind von Berufswegen eigentlich studierter und promovierter Stadtplaner, Raumplaner, haben in verschiedenen Positionen auch in diesem Bereich gearbeitet, im weitesten Sinne des Wortes 4 Jahrzehnte schon, in Frankfurt am Main, in Leipzig, in Berlin, wo Sie 1992 bis 1995 das Referat Hauptstadtplanung geleitet haben. Wie gefällt Ihnen denn diese Hauptstadt heute, Stand 2019?
Also die Hauptstadtwerdung Berlins oder die Wiederwerdung der Hauptstadt in den 90er Jahren ist, glaube ich, ein erfolgreiches Projekt gewesen. Es ist uns gelungen, mit vielen, die daran mitgewirkt haben, auch auf der Bundesseite, die Funktionen der Bundesregierung, die Ministerien, das Kanzleramt, den Präsidialamtsbereich vernünftig in die Stadtstruktur zu integrieren, ohne ein Regierungsghetto zu schaffen. Das war uns sehr wichtig, dieses Thema der Mischung der Funktionen. Es leidet heute ein bisschen darunter, dass die Sicherheitslage und die Sicherheitsanforderungen größer geworden sind. Das war damals schon, wie wir in den 90er Jahren das Konzept gemacht haben und die ersten Schritte des Bauens getan haben, schon ein großes Thema.
Meinen Sie damit? Also was weiß ich, die Poller
auf den Plätzen? Wenn Sie das Kanzleramt sehen, da spielte damals schon die Frage der Sicherheit, der Einzäunung eine große Rolle. Das Kanzleramt ist ja eingezäunt, während das Parlament offen ist. Aber die Zugänglichkeit des Parlaments war sicherlich früher einfacher. Die Kontrollen waren nicht so streng wie heute. Das ist der allgemeinen Sicherheitslage geschuldet. Das erleben wir in den Flughäfen ja leider auch, dass es immer schwieriger wird, die Prozesse zu organisieren, weil wir hohe Sicherheitsstandards erfüllen müssen. Aber in Summe muss man sagen, dass die Ansiedlung der Ministerien, der Botschaften, im Diplomatenviertel, aber auch an anderen Stellen der Stadt gelungen ist und die Löcher in der Stadtstruktur wieder gefüllt werden konnten, Ost und West vernünftig verzahnt wurde. Und ich glaube, in der Mitte Berlin ein sehr attraktiver Ort entstanden ist. Wenn man sich die touristische Entwicklung der Hauptstadt anguckt, Berlin ist die Nummer 3 in Europa. Wir haben sehr viele Menschen, die nach Berlin kommen wollen und uns kennenlernen möchten, diese Stadt faszinierend finden. Also da ist vieles gelungen.
Leben Sie mittendrin in der Stadt?
Ja.
Wie muss eine Nachbarschaft, ein Quartier, wie man neudeutsch sagt, beschaffen sein, dass Sie es attraktiv finden?
Das ist natürlich ein bisschen individuell geprägt. Ich bin jemand, der gerne mitten in der Stadt wohnt, der das Umfeld liebt, wo verschiedene Dinge anzutreffen sind. Vom Kino über die Gastronomie bis zu anderen Einrichtungen des täglichen Lebens. Es gibt natürlich auch andere Lebenswelten, die für andere persönliche Situationen vielleicht besser passen. Aber ich glaube, diese Stadt muss diese Vielfalt von Lebensmilieus anbieten, ohne sich auszugrenzen, abzugrenzen voneinander. Stadt lebt von Gemeinschaft. Von Zusammenhalt und auch in Stadtstrukturen muss sich das Thema, dass wir unterschiedliche soziale Milieus in unserem Umfeld erleben können, auch ein Stück weit abspielen.
Es wird natürlich immer schwerer, nicht zuletzt wegen eines der ganz großen aktuellen Probleme Berlins, die Kosten für Wohnraum. Ja. Da sagt der Stadtplaner, da helfen nur drei Dinge, bauen, bauen, bauen.
Grundsätzlich ist das richtig und ich finde auch, dass wir bei diesem Thema in Berlin wieder besser werden müssen. Ich war hier 3 Jahre als Baustaatssekretär verantwortlich für den Wohnungsbau und wir haben den Wohnungsbau deutlich ankurbeln können. Das ist sehr wichtig, denn Sie können mit allen anderen Instrumenten, vom Mietendeckel über die Zweckentfremdungsverbotsverordnung und was immer Sie an Regulationsinstrumenten entwickeln können, sicherlich Auswüchse begrenzen, unrechtmäßiges Handeln eindämmen. Es erfordert aber viel Aufwand, es zu kontrollieren. Aber das, was am meisten hilft, damit der Wohnungsmarkt sich jetzt entspannt, ist mehr Angebot schaffen. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Engagement von allen Beteiligten wünschen. Und es ist auch ein Stück weit eine Gemeinschaftsaufgabe, wo manches private Interesse ein Stück weit zurückstehen muss. Und Politik muss auch die Kraft aufbringen in so einer angespannten Situation, wo viele darunter leiden, dass sie keine Wohnung finden. Wenn man durch den Kiez geht und plötzlich eine Schlange von 50 Menschen vor einer Haustür sieht, weiß man, was da los ist. Es findet wieder eine Wohnungsbesichtigung statt. Die Wohnungen sind zu knapp. Wir müssen mehr bauen. Wir müssen das natürlich verantwortungsvoll tun. Aber wir müssen die Prozesse auch ein bisschen stärker beschleunigen. Wir haben es, viele, die gut versorgt sind, haben sich in ihre Umwelt kommod eingerichtet. Aber wir haben ein Problem. Und da muss einfach noch mehr Engagement entstehen.
Sie sind ja auch SPD-Mitglied hier beim rot-rot-grünen Senat der Landesregierung, der Stadtregierung gleichzeitig auch. Gibt es Bestrebungen, zum einen Wohnungsbestand zurückzukaufen, den man irgendwann mal verkauft, privatisiert hat? Zum anderen gibt es innerhalb der Partei an einigen Ecken und Enden, so ein bisschen weiter links, bisschen jung, Jusos Stichwort, Überlegungen tatsächlich auch zu enteignen, um dem Problem Herr zu werden. Was halten Sie von sowas?
Das Problem lässt sich, glaube ich, nicht ordnungsrechtlich lösen.
Heißt
das
was?
Das heißt auf Deutsch, wenn wir zu wenig Wohnungen haben, geht es nicht nur um die Frage, wem die Wohnungen gehören. Es ist immer noch zu wenig. Sondern es geht zunächst mal um die Frage, genügend Wohnraum zu akzeptablen, vertretbaren, bezahlbaren Preisen zu schaffen. Das heißt, wir müssen mehr Sozialwohnungen bauen, wir müssen dort schneller werden. Und natürlich muss der Staat auch darauf achten, und das Land Berlin, einen gewissen Anteil am Wohnungsmarkt im Eigentum zu haben, um den Markt beeinflussen zu können und auch aus eigener Kraft für diejenigen am Markt, die sich schlecht selber versorgen können, die besonders benachteiligt sind, Wohnungen bereitzustellen. Aber nur Wohnungen zu kaufen und nur zu regulieren, bringt relativ wenig, sondern es geht darum, mehr Wohnungen zu schaffen und das in allen Bereichen der Stadt mit Engagement zu tun. Und manches private, individuelle Interesse muss auch ein Stück zurückstehen.
Sie sind als Chef der Flughäfen Berlin-Brandenburgs auch für Tegel zuständig. Und wenn der berühmte BER irgendwann eröffnet sein wird, Sie sagen Oktober 2020, wetten wollten Sie aber nicht drauf, aber wenn er eröffnet wird, dann soll ein halbes Jahr später Tegel schließen. Und dann entsteht dort das größte Stadtentwicklungsprojekt Europas, so war zu lesen. Sie schütteln das Haupt. Also da soll jedenfalls was ganz Besonderes, Stadtplanerisches entstehen. So eine Art Leuchtturm der aktuellen, zukunftsweisenden Stadtplanung. Können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, also in Tegel gibt es natürlich eine große Chance für die Stadt Berlin, weil wir dort 480 Hektar Flächen frei machen werden. Und es ist schon vor Jahren von der Stadtentwicklungsverwaltung daran gearbeitet worden mit einer Strukturkonzeption, die darauf hinausläuft, dass etwa die Hälfte des Geländes, auch der Teil des Geländes, der heute im Wesentlichen durch den Flughafenbetrieb genutzt wird, wo die Terminals sich befinden, wo die Start- und Landebahnen sich befinden, dort soll bauliche Entwicklung erfolgen. Und die andere Hälfte, was mehr nach Norden und nach Westen orientiert ist, dort wird ein Landschaftsraum sich wieder sozusagen weiterentwickeln können. Und im Bereich der baulichen Entwicklung gibt es eine zentrale Idee, eine Urban Tech Republic, also einen Innovationsstandort für eine Verbindung von gewerblicher Entwicklung, wissenschaftlicher Entwicklung mit der Beuth-Hochschule und auch vielen Gründungsmöglichkeiten zu schaffen. Ein bisschen ist Adlershof, die sehr erfolgreiche Entwicklung in Berlin-Adlershof, Blaupause für Tegel, was den gewerblichen Teil betrifft. Und im Bereich des östlichen Teils des Flughafens, aber auch im Norden und im Süden, wird es Teile geben, wo Wohnungsbau entstehen wird, wo moderne Stadtquartiere entstehen sollen. Vor allem das Schumacher-Quartier am Kurt-Schumacher-Platz, wo etwa 5.000, 6.000 Wohnungen gebaut werden können.
Angrenzend an das jetzige Flughafengelände. Ja. Und soll das alles auch sozusagen innovativ sein im Sinne von, was wollen wir denn alles haben? Wir wollen es klimaneutral haben, wir wollen mehr Generationen möglich machen, behindertengerechtes Wohnen möglich machen, kurze Wege, wir wollen Auskommen möglich ohne eigenes Auto. Sind das alles Elemente, die da auch spielen sollen?
Das sind im Kern die Elemente, die auch dort Gegenstand sind. Also die Themen, die heute in der Stadtentwicklungsdebatte sozusagen die großen Themen sind, moderne Formen der Mobilität, von autonomem Fahren bis Elektromobilität. Die Themen, wie kann man Häuser bauen, die keine Energie verbrauchen, Null-Energiehäuser. Wie kann man die ganze Frage der Smart Grids, der Netzinfrastrukturen so auslegen, dass wir an sehr vielen Stellen Energie erzeugen können und eine intelligente Verteilungssituation schaffen. Und natürlich auch spielen neue Formen des öffentlichen Personennahverkehrs eine Rolle. Aber auch eine Frage des Milieus. Wie kann man ein innovatives, urbanes Milieu schaffen, wo die Wissensgesellschaft eine Plattform findet, um neue Dinge zu entwickeln? Wie kann man universitäre Forschung, private Forschung und kleinere, mittlere Unternehmen verbinden? Und der Begriff Urban Tech Republic soll darauf hindeuten, dass es vor allen Dingen um Technologien geht, die im urbanen Kontext gebraucht werden. Wasserverbrauch spielt eine Rolle, Energieverbrauch, Gebäudeenergieeffizienz, Mobilität, also Technologien, die in vielen Stellen der Welt zur Verbesserung unserer Metropolen gebraucht werden. Die sollen dort erprobt werden und auch in Prototypen realisiert werden. Also eine spannende, anspruchsvolle Aufgabe.
Ja, total. Es gibt ja auch schon so eine Art Masterplan seit vielen Jahren dafür. Soll denn soziales Wohnen dabei auch einen Anteil haben? Weil wir hatten es ja gerade davon in unserem Gespräch, dass es auch bezahlbar sein muss, was da entsteht.
Der Senat hat sich ja vorgenommen, dass die Flächen, die dem Land Berlin gehören, weitestgehend an kommunale Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften vergeben werden sollen. Und das wird im Kurt-Schumacher-Quartier mit Sicherheit auch so passieren. Es sind damals schon unter meiner Verantwortung Wohnungsbaugesellschaften ausgewählt worden, die als Projektpartner dienen, die dort die Entwicklung mittragen werden. Und in der Tat hatte jetzt genügend Zeit, sich vorzubereiten, weil der Flughafen ja noch eine Zeit gebraucht hat, fertig zu werden. Aber dann im Winter 20, Frühjahr 21, solltest du auch mit Werbe losgehen, weil alle Vorbereitungen sind abgeschlossen bis dahin und dann kann auch mit dem Bauen begonnen werden. Da könnten wir ja vielleicht in Berlin mal ein Projekt erleben, was auch schnell realisiert wird.
Das Thema, was da entstehen soll, ist so ein bisschen, könnte man denken, Ihr Leib- und Magenthema, denn Sie lehren auch. Sie haben zwei Honorarprofessuren, einmal bei der TU Berlin und dann auch an der Universität Leipzig. Und Sie sind auch Mitglied der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung. Ist dieses, im weitesten Sinne des Wortes, nachhaltige, energieeffiziente Wohnen Ihr Steckenpferd?
Ja, mein Steckenpferd ist die Entwicklung von Städten. Wie können wir Stadtentwicklung so betreiben, dass die Städte vielleicht ein bisschen besser werden, ein bisschen lebenswerter werden, dass die Menschen sich in ihnen wohlfühlen, dass sie nicht zu stark auseinanderdriften in den sozialen Milieus, weil ich davon überzeugt bin, dass Urbanität und Stadt dann gut funktioniert, wenn wir die Menschen beieinander behalten, wenn wir die sozialen Milieus nicht auseinanderdriften lassen. Wenn ärmer und reichere Menschen noch in einer Nachbarschaft miteinander leben, damit wir auch die Gesellschaft ein Stück weit zusammenhalten. Denn nur wenn die Milieus sich noch begegnen und sich nicht abgrenzen, können wir sozusagen einen gesellschaftlichen Konsens in bestimmten Fragen überhaupt noch erzeugen. Insofern ist Stadtentwicklung als Basis, als Plattform für urbanes Leben schon sehr wichtig.
Und wenn der BER dann irgendwann eröffnet sein wird, Herr Lüttke-Dahldrup, dann ist Ihr Job eigentlich erledigt. Ich glaube, managen wollen Sie ihn dann nicht unbedingt, das tun dann andere. Dann können Sie sich wieder mehr um die Lehre kümmern?
Das wird man sehen. Also erstmal haben wir nicht ein Irgendwann-Ziel, sondern wir wollen im Oktober 2020 ans Netz gehen. Und ich werde sicher die erste Phase auch der Inbetriebnahme und des Betriebes begleiten. Dann werde ich weitersehen. Ich will darüber auch nicht spekulieren. Aber klar, es gibt auch noch andere Aufgaben im Leben, die spannend sind. Aber das wird man dann sehen.
Und Sie können sich wieder mehr Ihrem Haustier widmen.
Ja, es gibt einen Dackel in der Familie seit 2 Jahren. Das ist eine große Freude. Und verhilft einem auch manchmal noch abends um 10 zu einem Abendspaziergang, was dann gut ist, dass man in die frische Luft kommt. Und neben den vielen Sitzen im Büro und den Besprechungen, was man so alles am Tag tun muss, ist das eine schöne Entspannung.
Können Sie sich auch noch mal was ganz, ganz, ganz anderes vorstellen? Wir hatten gestern hier im Gespräch die Politikerin Heidemarie Wieczorek-Zeul und die sagte, sie hat dann nach ihrer aktiven Zeit als Parlamentarierin angefangen, Klavier zu lernen.
Das ist wahrscheinlich nicht so mein Talent, aber ich kann mir sicher vorstellen, wenn ich mal meine aktive Zeit beende, wieder meinem Hobby mehr zu frönen, in der Welt herumzureisen, andere Dinge kennenzulernen, auch ein bisschen mehr den Freiraum zu genießen, den man dann hat, weil natürlich diese Berufe als Staatssekretär oder als Flughafenchef einen in vielerlei Termine Verpflichtungen zwingen und sagen wir mal, das Gefühl von Freiheit, was mit dem Fliegen ja ein bisschen verbunden ist, kann man dann vielleicht auf andere Weise wieder neu kennenlernen.
Herr Lüttke-Dahldrup, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.